Heute sprechen wir über die geplante Mehrwertsteuersenkung und warum dadurch eigentlich nichts wirklich günstiger wird. Die Neujahrsvorsätze und dass viele von diesen eigentlich gar nicht umgesetzt werden. Warum die Reichen immer reicher werden. Im Österreich-Blog kommt heute die Unica dran. Außerdem gibt's aktuell Gerüchte zu einem Bitbender-Börsengang. Und im Gemündenblog klären wir die Frage, was tun mit teuren Bankenfonds? Und daher heißt's heute dranbleiben bei der 162. Folge des Finanzen verstehen Podcasts. Und heute wieder mit dabei der Matthias, der ist zurück in Österreich. Der Mallorca-Urlaub ist vorbei. Servus, Mottl.
Grüß dich, Philipp. Ja, Urlaub war das jetzt eh nicht wirklich. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur im Hotelzimmer gesessen, höchstens am Balkon, und habe von dort aus gearbeitet, halt bei deutlich besserem Wetter.
Herrlich, herrlich. Wie waren jetzt die Flüge? Weil beim Hinfliegen hast du ja gesagt, du hast ein bisschen teurer eingekauft. Wie ist der Rückflug verlaufen?
Ja, leider auch nicht ganz problemlos, weil ich habe mich so in der letzten Nacht gewundert, dass ich noch keine Benachrichtigung oder E-Mail bekommen habe von Ryanair, so mit, ja, bitte einchecken. Und dann habe ich so meine App geöffnet und gesehen, dass ich noch gar keinen Rückflug gebucht habe. Das war dann auch ein bisschen blöd, weil eigentlich wäre ja auch der Rückflug sehr günstig gewesen. Aber das habe ich noch nie gehabt. Und ich glaube, jeder, der auch hier und da bei Ryanair mal einen Flug bucht, du kommst ja eigentlich gar nicht dazu, außer du wählst es halt bewusst aus, nur einen Hinflug zu buchen. Also eigentlich, wenn du jetzt auf Flug buchen drückst, ist es immer die Standardausstellung, hin und zurück zu buchen. Auch da wieder ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber macht nichts, bin wieder zurück. Das Wetter in Wien ist auch schon ein bisschen schöner, wir hatten ein paar Tage Sonnenschein. Und ja, es ist eh einiges passiert jetzt in Wien.
Also an alle, die günstig verreisen wollen, gell? Fragt nicht Matthias, weil der fliegt so teuer wie nur möglich.
Genau, also ich habe selten so viel Geld für Flüge nach Mallorca gezahlt.
Ehrlich. Matthias, du hast dort ja viel gearbeitet und das ist natürlich super geil für uns alle. Und ja, du hast da immer wieder Inhalte produziert. Aber du hast da ein bisschen was mitgekriegt. Du hast gerade vorhin angesprochen, Neujahrsvorsätze, beziehungsweise wie es im Intro angesprochen. Wie schaut es denn da aus? Hast du irgendwas umsetzen können schon?
Ja, absolut. Also die Woche war, so wie du sagst, gespickt voll mit To-Dos. Also die To-Do-Liste war länger als eigentlich den ganzen Dezember lang. Gestartet hat das Ganze mit einem Webinar am Montag. Das haben wir umgesetzt, direkt live aus Mallorca. Hat super funktioniert. Und auch da gleich der Hinweis, das nächste Webinar, deine ersten 10.000 Euro, findet wieder statt am 26.01. um 18 Uhr. Das ist den kommenden Montag. Also wer da drauf Lust hat, sehr gerne über Instagram anmelden. Also wer sich als Neujahrsvorsatz vorgenommen hat, endlich mit dem Investieren zu starten, den ersten Sparplan einzurichten, da am besten gleich anmelden. Der Link dazu in unserer Instagram-Bio. Und was das Thema Neujahrsvorsätze angeht, Philipp, der Begriff Blue Monday, sagt dir das was?
Absolut nicht, habe ich noch nie gehört.
Ja, und hinter dem Blue Monday steckt im Prinzip so eine kleine Formel, die den unglücklichsten Tag des Jahres markiert. Und das war der vergangene Montag. Und das ist im Prinzip die Formel, die sich so ein bisschen aus Wetter, Schulden, Monatsgehalt, Zeit, Motivationslevel und der Notwendigkeit, etwas zu tun, aber auch gleichzeitig nicht wirklich voranzukommen, zusammensetzt. Und diese Variablen ergeben im Prinzip dann diesen Montag. Und das ist auch so ein bisschen, das sollte diesen Tag auch ein bisschen markieren, an dem man seine Neujahrsvorsätze schon über Bord geworfen hat. Also eben sich mit den eigenen Finanzen auseinandersetzen, endlich ein paar Kilo abnehmen, mehr ins Fitnessstudio gehen. Also ich bin mir sicher, der ein oder andere, ohne das jetzt böse zu meinen, hat quasi so diese Motivation, die man so am 1., 2., 3. eines neuen Jahres verspürt, schon wieder ganz abgelegt. Und um da vielleicht wieder so ein bisschen ins Positive, ins Umsetzen, ins Tun reinzukommen, habe ich zwei Vorschläge mitgebracht, die man noch heute umsetzen kann, um sein eigenes Leben ein bisschen angenehmer zu machen. Das erste ist das Thema Passwörter ändern. Philipp, du bist da eher auch der Experte, was das Thema Passwort angeht. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, und das habe ich im Prinzip auch schon umgesetzt, bei diversen Zugängen, die ich so halt online habe, sei es jetzt das Online-Banking, sei es der Zugang zu Instagram und ganz, ganz vielen anderen Plattformen, da einfach wirklich bei jeder Plattform ein eigenes Passwort zu haben, verschiedene E-Mail-Adressen und die Passwörter wirklich willkürliche Zahlen, Buchstaben, Zeichenkombinationen, so dass man halt wirklich am Ende des Tages ein sicheres Passwort hat und natürlich das Nutzen eines Passwortmanagers. Philipp, wenn ich dich jetzt ganz spontan frage, hast du für mehrere Logins dasselbe Passwort?
Nicht wirklich. Es kann sein, dass ich das ein oder andere schon länger verwendet bei so Profilen oder Accounts, die keine relevanten Daten hinterlegt haben, also keine Zahlungsdaten hinterlegt haben, keine Personendaten hinterlegt haben, so wie damals sms.at, weiß nicht, ob du das noch kennst, der hat aber ja so ein Passwort gehabt, was ich da öfter mal verwendet habe, aber grundsätzlich habe ich eigentlich fast überall ein anderes Passwort. Um das von dir nochmal ganz kurz aufzugreifen, ganz wichtig, Passwort ändern. Mein Tipp ist hier, eben du hast ja schon gesagt, Passwortmanager, und welche Passwörter sind ja wirklich relevant, also wirklich wichtig. Wenn du ein iPhone hast, das iCloud-Passwort, das ist ganz wichtig, weil wenn du was wiederherstellen musst und so weiter. Genauso wie das E-Mail-Passwort, weil du kannst fast alle deine Accounts zurücksetzen mit deinem E-Mail-Konto. Das heißt, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch eigentlich diese Accounts, die halt Zahlungsdaten hinterlegt haben, weil da, wenn da jemand reinkommt, könnte er theoretisch das auslesen und halt dir einen finanziellen Schaden zufügen. Und ich mache das immer so, die wichtigsten Passwörter habe ich natürlich nicht im Handy gespeichert, außer halt in der Passwortmanager-App von Apple zum Beispiel, sondern auch per Hand aufgeschrieben und im Safe. Jetzt jeder, der was...
Also jetzt dachte ich, du sagst auf die Rückseite der iPhone.
Ja, das ist eine ganz gute Idee. So hinten reingelegt, hinter die Hülle.
Genau.
Aber ich würde das auf jeden Fall machen, weil es ist nichts Blöderes, wenn man zum Beispiel ein neues Handy kriegt, vielleicht dann vergisst es zum Übertragen und die Passwörter dann nicht mitkommen, insbesondere das iCloud-Passwort oder Google-Passwort oder vom E-Mail. Dass du da wieder reinkommst, könnte sonst der richtige Qual werden und fast unmöglich sein. Also unbedingt die wichtigsten vielleicht aufschreiben und regelmäßig ändern werden. Natürlich, ich weiß, dass das viele nicht machen. Mache ich selber nicht so oft, aber das ein oder andere Mal. Und vielleicht, wenn es neue Jahr ist, wäre das schon ein Ansporn, das zu machen.
Genau, ich habe zum Beispiel auch mein Passwort bei der ID Austria geändert und bei Flattex, und bei beiden habe ich blöderweise, bin ich davon ausgegangen, dass Apple das automatisch dann übernimmt, hat es nicht. Naja, gut, dann habe ich mich bei ID Austria melden dürfen und um das Zusenden eines RSB-Briefs bitten dürfen, der ist dann auch sehr rasch gekommen, hat super easy funktioniert. Und bei Flattex war es ähnlich, da habe ich diese Flattex Secure App, die eben wichtig ist, um Orders freizugeben, um Sparpläne zu bearbeiten. Die war quasi bei mir beim Übertrag aufs neue Handy dann nicht mehr für mich zugänglich. Das war ein bisschen, also Problem war es jetzt keins, aber ich bin halt jetzt dann ein, zwei Wochen nicht mehr in den Flattex-Account reingekommen, weil ich mir auch erst eine Art Einmalpasswort habe zuschicken lassen müssen. Und was bei Flattex ganz toll ist, da vielleicht ein kurzer Satz an der Stelle, du hast ja bei Flattex die Möglichkeit, in deiner App verschiedene Passwörter oder verschiedene Sicherheitsmechanismen zu bearbeiten. Du kannst zum Beispiel dein Telefonpasswort in der App ändern. Du kannst natürlich immer dein Logon-Passwort ändern. Und das alles geht quasi ganz easy mit der Flattex Secure App. Und nachdem du ja auch bei deinen Online-Brokern im besten Fall ein großes Vermögen drauf hast, das auch sehr gerne im Auge behalten, hier die Daten natürlich nie zu teilen, aber auch einen großen Wert auf das Thema Passwortsicherheit legen. Und wenn du das Passwort wechselst, dann gleich am besten mitschreiben, bevor das
damit,
irgendwo...
Ja. Damit ihr dann noch ganz kurz was ergänzt, was wir schon angesprochen haben, wenn das Handy tauscht, ist zwar jetzt nicht ganz perfekt passend, aber wenn jetzt das Handy tauscht, weil du jetzt vielleicht zu den Weihnachten ein neues kriegst, dass du da über das Jahr wieder ein neues kaufst, unbedingt auch schauen, dass du die ganzen Secure-Apps eben umswitcht aufs neue Handy, Authenticator-Apps, weil sonst ist es echt blöd, wenn du das alte Handy vielleicht schon wegtust, schon verkaufst, schon komplett platt machst oder was. Und dann hast du das Ding dort nicht mehr drauf und kannst nicht mehr zugreifen und umswitchen. Auch die WhatsApp-Nummer ist ein guter Tipp, dass man das dann gleich umswitcht, weil sonst hat man wirklich Troubles. Und das ist, ja, kann richtig Arsch sein.
Und ein zweiter Neujahrsvorsatz, Philipp, vielleicht kennst du den, hast du schon mal gehört, weniger am Handy sein, weniger Zeit mit Handy verbringen?
Ja, sage ich mir immer wieder, funktioniert aber nicht.
Ein Tipp an der Stelle noch, diverse Benachrichtigungen, die einem quasi ablenken, so untertags, einfach deaktivieren. Also ich kenne jetzt selten jemanden, der sagt, sein Leben ist ruiniert, weil er die Instagram-Benachrichtigung oder den YouTube, das empfohlene Video vom YouTube-Kanal, nicht umgehend in der Sekunde geschaut hat, wo dieses bunte Pop-up am Handy aufgepoppt ist. Also das ist auch ziemlich simpel, diese Apps in den Optionen aufzurufen und einfach mal die Benachrichtigungen deaktivieren. Funktioniert auch super für Smartwatches, einfach hier die Benachrichtigungen deaktivieren. Du wirst automatisch dadurch weniger Benachrichtigungen bekommen, weniger Ablenkung, weniger oft, dass in Gesprächen quasi die Uhr aufleuchtet und man quasi zur Uhr schaut, ist nicht nur unangenehm gegenüber der anderen Person, sondern wie gesagt, hilft auch vielleicht dabei, ja, einfach weniger Zeit am Handy zu verbringen und mehr quasi raus in die Welt zu blicken, mit Menschen kommunizieren, Gespräche zu haben, die wirklich im Kopf bleiben.
Was für mich immer ganz genau. Ein wichtiges Feature ist am iPhone, ich habe es ja gerade in der Hand, du siehst es ja gerade, ist nicht stören, schlafen und so weiter und so fort. Das schalte ich am Abend immer ein, ganz wichtig. Habe nur die Notfallkontakte auf, dass die mir anrufen können, also das ist gleich höher. Weil wenn wirklich was sein sollte, wer sollte mich sonst um 10, 11 in der Nacht anrufen, im Normalfall, außer von mir aus, die Mama oder die Freundin, sonst sollte mir eigentlich keiner so wirklich anrufen. Das haue ich immer rein, weil ich hasse das, wenn es in der Nacht, wie beim Schlafen mit der Zeit, wenn es dann vibriert, ich halte das gar nicht aus. Also manchmal werde ich dann munter und das halte ich gar nicht aus. Somit, das ist ganz ein wichtiges Feature, schlafen oder eben nicht stören. Wird sofort am Abend eingeschalten, sobald ich mich in Richtung Bett begebe und dann ist Welt aus und ja, Schlafmodus.
Schlafmodus an. Absolut, mache ich genauso. Also auch da super Empfehlung von deiner Seite. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast. Philipp, ich habe jetzt noch, bevor du mit deinen News loslegen kannst, noch eine letzte Sache, eine geheime News, die weißt du noch nicht, was ich dir jetzt gleich erzählen werde und ich habe selbst nicht glauben können. Halte dich fest und ich bin auf deine Reaktion gespannt, also gerne schon mal unmuten. Ab 2027 sollen autonome Fahrzeuge auf Österreichs Straßen rollen.
What the fuck? Also das, ja. Wo ist denn die bitte diese Info her? Also das kann ja niemals irgendein österreichischer Politiker irgendwas gesagt haben, das ist ja unmöglich.
Die Nachricht ist in einem Medium erschienen, das uns auf Instagram eingeschränkt hat, wo man unsere Kommentare nicht mehr lesen kann.
Die Kommentare, die so kritisch sind, gell, muss man auch sagen. Also was kommentieren wir da, Matthias? Warum haben sie uns eingeschränkt? Wir wissen nicht warum, aber was kommentieren wir da?
Weiß ich nicht, aber wir kommentieren in der Regel Hinweise zum langfristigen Investieren, wenn es quasi vom Thema her passt und quasi ergänzen die ein oder andere Information, die aufgrund von diversen ja, Ideologien oder so manchmal hier und da nicht erwähnt wird. Auf jeden Fall dreht sich es um den Standard. Also im Standard ist das erschienen. Ab 2027 eben sollen autonome Fahrzeuge auf Österreichs Straßen rollen. Und zwar war eben der Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Bröll, der war Anfang des Jahres auf der großen Technologiemesse in Amerika, also auf der CES, natürlich wo sonst, genau, und hat sich dort ein Bild gemacht und er sagt, die Technik ist so weit, sie ist möglich und sie ist auch sehr, sehr sicher. Und zwar, wie schaut jetzt der Plan aus? Naja, zuerst müssen mal ein Haufen regulatorische Hürden fallen. Das soll im ersten Halbjahr 26 geschehen und somit soll der Weg dann geebnet werden, dass man 2027 ja die ersten selbstfahrenden Autos auf Österreichs Straßen sehen kann. Aber Philipp, und das hat mich dann wieder ja ein bisschen so traurig gemacht, wo ich mir gedacht habe, schaffen die das? Während ich in Mallorca war, habe ich mitbekommen, dass in Österreich eine Diskussion losgegangen ist zum Thema Mehrwertsteuersenkung. Und jetzt ist halt die Frage, wenn jetzt der öffentliche Diskurs über den Streit, ob Gurkel und Bananen jetzt die Mehrwertsteuer halbiert werden soll, oder ob es eben bei Gurkel oder bei Bananen der Fall sein soll, können wir uns dann doch auf diesen Zeitplan verlassen, dass wir Anfang 27 wirklich dann mal einen tollen Fortschritt in Österreich erleben? Oder bleiben wir da stecken, ja, beim Thema Lebensmittel?
Du bist dann in Mallorca wieder auf den österreichischen Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, ne, würde ich mal sagen. Aber um das Ganze nochmal ganz kurz, das Thema automatisch fahren ganz kurz nochmal aufzureißen. Der Alex hat nämlich nach einer Podcast-Folge vor 2 oder 3 Wochen hat er drunter nämlich geschrieben, dass er schon in Arizona mit Waymo, also Google Waymo, gefahren ist. Und das richtig krass war, er wird es zwar wieder machen, so wie es rausgelesen hat, und du kannst das über die Uber-App oder so einfach bestellen. Also die sind dort wirklich schon so weit, dass die autonom fahren, und das ist schon echt erstaunlich. Und deswegen finde ich lustig, dass du das Mehrwertsteuer-Thema ansprichst, weil wir reden teilweise über Themen, die irgendwie einfach so weit weg sein von der autonomen Fahridee, so wie die Mehrwertsteuersenkung. Und wir glauben also nicht dran, dass jetzt alles billiger wird, weil es einfach nicht so sein wird wahrscheinlich. Weil was ist denn jetzt gerade im Gespräch? Die Mehrwertsteuer soll sinken auf Grundnahrungsmittel, so von 10% auf 4,9. Das kostet uns auf der einen Seite nochmal natürlich 400 Millionen. Das ist schon einmal nicht schlecht. Jetzt ist ja die Frage, nachdem wir ja nicht einmal Geld haben, aktuell im Budget schaut es nicht sehr gut aus, wo kommen die 400 Millionen her? Werden wir sehen. Wahrscheinlich wieder irgendwelche neuen Steuern, wie zum Beispiel diese Plastiksteuer vielleicht, was wir jetzt da irgendwie schon angesprochen haben. Mitunter wird es dadurch vielleicht gegenfinanziert. Keine Ahnung, was für eine Sonne sie sich da genau ausdenken. Und auf der anderen Seite bringt uns diese Mehrwertsteuersenkung auf diese Grundnahrungsmittel, wie du hast ja schon angesprochen, verschiedene Grundnahrungsmittel, ich weiß jetzt gar nicht, was da alles reinfällt, aber es ist ja, gibt ja so eine Liste, weil du hebst gerade den Finger, du hast dir ein paar angeschaut.
Milch, Milcherzeugnisse inklusive laktosefreier tierischer Milch, Butter und Hühnereier, Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Kartoffeln, Kaffeeol, Salate, rote Rüben und ganz, ganz vieles
mehr. Sehr gut. Und am Ende des Tages wird es uns ungefähr 8 bis 10 Euro wahrscheinlich an Einsparung bringen, wenn natürlich der Handel die Preise auch so weitergibt oder halt so anpasst, das ist ja auch nicht ganz klar. Und es soll dann irgendein Gremium, irgendeine Kontrollstelle geben, die das Ganze wieder prüft. Also wieder eine Stelle, die mehr Aufwand bereitet, mehr Geld kostet, also ganz durchdacht ist es nicht. Die 8 Euro, oder von mir ist 8 bis 10 Euro Ersparnis, was man so in den diversen Medien liest, wenn man das wieder umlegt auf die Sachen, die schon wieder teurer geworden sind heuer, also im Jahr 26, wie zum Beispiel das Parkpickerl um 36 Euro gestiegen, die ÖFI-Jahreskarte um 102 Euro, Parkstrafen sind ja auch von 36 auf 50 Euro gestiegen, die Hundesteuer, die trifft mir jetzt auch, ich habe einen kleinen Dackel, der kostet, oder letztes Jahr hat es 72 Euro gekostet, wo ich mir auch schon denke, oder, die kostet fast mehr wie ich, ne, und auf 120 Euro, also fast verdoppelt, oder nicht ganz, aber das ist ja ein Wahnsinn, und also
Kindergartenessen, 9,15 Euro teurer jedes Monat.
Eben, das ist ja
jedes Monat.
Und das haben sie beschlossen in einer mehrtägigen Regierungsklausur. Da kann ich ja hinsitzen und sagen, hörst, machen wir jetzt Bananen günstiger? Ja, nein, und fertig. Ich weiß nicht, warum man da mehr Tage zusammensitzen muss. Stell dir jetzt einmal vor, die setzen sich da zusammen, um zu entscheiden, ob man jetzt autonom fahren kann in Österreich oder nicht. Also, was glaubst du, die brauchen ja Jahre, damit sie da, das ist ja, also, das wäre ja ein Thema, wo man wirklich vielleicht nachdenken muss. Aber die Mehrwertsteuersenkung ist halt schon eine, ja, Wahnsinn. Zeigt uns halt wieder, dass wir uns bei gewissen Themen auf uns selbst verlassen sollten. Ich wirf jetzt einfach mal das Thema Pension oder Altersvorsorge ein, weil wenn sie bei der Mehrwertsteuer schon 3 Tage brauchen oder mehrere Tage brauchen, damit sie eine Lösung finden, die am Ende des Tages nicht viel bringt für uns alle, glaube ich nicht, dass da viel anderes rauskommt. Aber was ich heute noch gefunden habe, es gibt jetzt von der Statistik Austria die Preisradar-Website. Dort kann man schauen, was jetzt gerade, welcher Preis hat. Also, wird wahrscheinlich Apple was kosten wieder, weil da muss man ja doch das Ganze, die Statistiken und so einbauen. Aber ja, ich weiß jetzt.
Und die Sache ist ja wieder die, Philipp, diese Senkung der Mehrwertsteuer trifft ja jeden. Also, jeder unter Anführungszeichen, ich traue es mich gar nicht sagen, profitiert davon. Aber das ist ja wieder so typisch dieses Gießkannenprinzip. Ich setze nicht da an, wo ich wirklich den Leuten helfe, die wirklich diese Hilfe dringend benötigen, sondern jetzt hat auch der typische Gutverdiener, der Besserverdiener ebenfalls diesen unter Anführungszeichen Vorteil, der quasi sich diese 100 Euro leisten könnte, mehr zu zahlen. Und das führt halt wieder ein bisschen so an der Realität des Lebens vorbei, dieser Maßnahme.
Und da das ja nur auf eine Handvoll Produkte, die Mehrwertsteuer senken, also allein das wieder zum Durchdenken, auf Bananen nicht, auf Äpfel ja, auf Reis ja, auf das wieder nicht. Also allein das ist ja schon wieder Wahnsinn. Ich meine, das hat vorher auch grundsätzlich schon gegeben, aber da fängt ja das ganze Problem schon wieder an, dass wir 35 verschiedene Steuersätze haben eigentlich, kannst du sagen, jetzt überspitzt gesagt. Und statt man einfach, ist ja immer wieder in der Diskussion, so ein Flat-Tax hat, 10% auf alles und fertig. Dann braucht keiner immer diskutieren, es ist überall gleich, aber nein, dort 20, dort 5, dort 10, jetzt um 4,9, dann gibt es glaube ich 12 auch noch oder irgend sowas. Es ist ja, also das ist ja nicht normal.
Das hat schon fast planwirtschaftliche Ausmaße, die Österreich immer mehr annimmt. Bald wird es dann auch noch ein eigenes Staatssekretariat geben für Preiskontrollen. Wahrscheinlich gibt es das eh schon in irgendeiner Art und Weise. Aber echt verrückte Dimensionen, die das Ganze annimmt.
Und was noch verrückt ist, Matthias, die Reichen werden immer reicher. Oh no.
Das ist eine absolute Neuheit, Katastrophe.
Weltneuheit. Es gibt jetzt einen neuen Bericht. Es ist ja gerade in Davos, dieses Weltwirtschaftsforum, das ist ja jedes Jahr. Da kommen ja, das ist ja so Wahnsinn, das Aufgebot, das sind Scharfschützen dort, da wird alles abgesperrt, wie weiß man was, das ist irre, also was man so hört und liest. Und da gibt es jetzt wieder das Wirtschafts-, Weltwirtschaftsforum hat die Oxfam, also so NGO, also die halt immer wieder die Probleme der Welt aufzeigt, eröffnet eigentlich, und da haben sie natürlich wieder gesagt, die Reichen werden immer reicher. Und die 4 reichsten Männer der Welt, die sind mehr wert als alle Kühe der Erde zusammen. Also die haben immer so spannende Beispiele. Und in diesem Bericht steht dann nur wieder sehr viel drin, dass die Reichsten immer reicher werden. Und dass halt viel Umverteilung stattfinden soll und so weiter und so fort. Also ist ja jedes Jahr das Gleiche. Am Ende des Tages sagen die aber nichts anderes wie, dass die Reichen ihr Geld investieren und es dafür arbeiten lassen. Ne? Das heißt, immer das, was wir auch sagen, natürlich von einer ganz anderen Höhe, ist ja vollkommen klar. Aber am Ende des Tages ist nichts anderes, dass die einfach ihr Geld investieren und für sich arbeiten lassen. Also ihr Geld in Kapitalmarkt investieren und die Unternehmen machen lassen, darf es sein. Das ist nichts das, was wir eigentlich auch machen. Und also das heißt, am Ende des Tages setzen die genau aufs gleiche Pferd oder auf die gleiche Kuh, wenn man das so nennen, wie sie es schon angesprochen haben, die wir auch alle selber nutzen können, also auf dem Kapitalmarkt. Natürlich haben die Private Equity und was auch noch an Möglichkeiten dabei. Aber am Ende des Tages, das meiste liegt am Kapitalmarkt. Und das können wir auch alle machen. Und das ist das Schöne dran, dass wir genauso dafür sorgen können, dass wir unser Geld vermehren, wenn wir es langfristig investieren, breit gestreut natürlich, ist eh klar, und uns einfach später weniger abhängig zu machen vom Staat, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Thema Pension. Also am Ende des Tages werden die Reichen immer reicher. Unsere Depots sind auch gewachsen in den letzten Jahren, weil am Ende des Tages profitieren wir genauso mit an der Weltwirtschaft. Und das geht halt nur, wenn du am Kapitalmarkt investierst. Und ja.
Das Verrückte ist ja, dass quasi, wenn jetzt der Markt rückläufig gewesen wäre letztes Jahr, wäre der Titel von dieser NGO wahrscheinlich in Richtung Milliardäre verlieren, keine Ahnung, 120 Milliarden in den ersten paar Tagen des neuen Jahres oder so irgendwie. Also wenn der Markt einmal rückläufig ist und das Vermögen der reichsten Menschen der Welt sich ebenfalls entsprechend anpasst, dann ist es immer so quasi, ja, der Markt hat es denen jetzt gezeigt, jetzt verlieren sie Geld, und die Leute unter Anführungszeichen freuen sich in den Kommentaren, quasi haben sie doch verdient, niemand soll so reich werden etc. Gibt es ja immer sehr interessante Kommentare von sehr interessanten Persönlichkeiten, die darunter kommentieren. Und was eben viele leider halt übersehen ist, dass, so wie du angesprochen hast, Philipp, das Kapital von Vermögenden ist ja nicht so wie bei dem Großteil der Gesellschaft in Österreich am Konto oder unterm Kopfpolster. Das wächst da ja nicht von alleine, sondern es ist investiert in Immobilien, in Wertpapieren, in Unternehmen, Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen, die Steuern bezahlen. Und so, das ist ein Riesenunterschied zu jemandem, der sein Geld auf Konto hat, unterm Kopfpolster liegt oder am Sparbuch spart. Und wir oder unser Vermögen wächst proportional genauso wie das Vermögen der reichsten Menschen der Welt, indem wir im Kapitalmarkt unser Geld veranlagen. Und das kann jeder machen. Ab 10 Euro im Monat ist man dabei. Zum Beispiel eben mit solchen niederschwelligen Angeboten wie jenes von Sunrise Capital. Bei den Webinaren, das wir eben veranstalten, oder bei allen Webinaren im Prinzip, haben wir so einen Fragebogen, wo wir die Fragen schon einmal vorab einfangen. Was sollte für dich unbedingt beantwortet werden? Und die häufigste Frage ist, wie kann ich einfach mit dem Investieren starten, oder wie kann ich sicher mit dem Investieren starten? Und die Antwort auf diese Frage ist in aller Regel, schau dir einmal das Angebot von Sunrise an. Warum? Es ist einfach, es ist übersichtlich, du bekommst dort quasi einen Podcast mit super vielen Informationen, du hast die App, du hast globale Aktienfonds im Hintergrund, die für dich arbeiten. Das ist wirklich eines der einfachsten Sachen, die wir auch sehr gerne nutzen, genau aufgrund dieser Einfachheit, weil das Investieren muss ja nicht kompliziert sein, muss nicht komplex sein. Klar, die Industrie, die Finanzindustrie lebt davon, dass sie uns vorspielt, dass der Kapitalmarkt so ein großes Mysterium ist. Aber die Wahrheit ist halt, dass der Finanzmarkt ziemlich langweilig ist. wenn man das in einer entsprechenden Zeitperiode anschaut. Natürlich heute Morgen kann es schnell mal 10% rauf, 30% runtergehen. Aber innerhalb von einem 5, 10, 15 Jahreszyklus, da schaut die Welt eigentlich ziemlich, ziemlich langweilig aus.
Und natürlich könnte man jetzt ja sagen, ja, aber jetzt habt ihr da für Milliardäre und Millionäre irgendwie da nur das Positive rausblicken. Natürlich ist logisch, wenn jemand ein Milliardär 99% von seinem Vermögen investiert, hat er immer noch genug zum Leben. Das ist vollkommen klar. Das heißt, der Hebel ist viel größer. Aber am Ende des Tages macht er nichts anderes wie wir auch. Wir haben zwar anderes Kapital, anders, aber wie du sagst, prozentuell können wir genauso viel verdienen oder gleich viel wie Millionäre, Milliardäre. Ja, am Ende des Tages kommt es dann auf die Höhe drauf an. Es wird aber immer höher, wenn du lang dabei bleibst und du kannst ja, so wie du sagst, mit 10 Euro anfangen. Hast aber nicht, dass du dein Leben lang nur 10 Euro investieren sollst oder kannst. Du kannst ja immer anpassen und steigern. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ein sehr kontroverses Thema immer wieder. Es gibt ja ganz einen interessanten Video, ne, von einem österreichischen Politiker. Wie war das nochmal, Matthias, was hat er da gesagt?
War das, meinst du das mit dem Gulasch?
Nein, nicht mit dem Gulasch, sondern dass die Reichen immer reicher werden, glaube ich, weil sie investieren. Also,
achso, stimmt, das genau. Nein, das war, ja, das war im Wahlkampf, im Wahlkampf Bundeskanzler Babler. Hat quasi, da waren quasi die Reichen sind immer reicher geworden, weil sie ja die Geld investieren und dann ich glaube, 2-3 Minuten später im Interview, ich glaube, das war auf Ö24, kann man das gerne nachschauen und auf unserer Instagram-Seite. Und ein paar Minuten später sagt er eben, ja, die Börse ist so gefährlich und da sollten halt Privatanleger auf keinesfalls hin. Also die komplett konträre Aussagen, ja. Wenn die Börse steigt, dann ist schlecht, weil die Reichen halt reicher werden. Aber der Privatanleger sollte da bitte nicht teilnehmen, weil es ja gefährlich und da kann man das Geld verlieren.
Also echt konträr, ja.
Einer, der diese Worte von Herrn Babler nicht berücksichtigt oder nicht zu Herz genommen hat, sind auf jeden Fall die Leute bei Bitpanda, weil die planen jetzt einen genau solchen gefährlichen Börsengang und wagen sich da in diese unsicheren Gewässer. Philipp, was hast du da herausgefunden?
Ja, es gibt jetzt gerade Gerüchte oder verschiedene Artikel dazu, dass das Bitpanda, also das eins der wenigen Hightech oder Krypto eigentlich, ja, eines der wenigen Kryptounternehmen in Österreich, den Börsengang für 2026 sogar noch plant anscheinend. Und was man so liest, soll der nicht in Wien stattfinden, sondern in Frankfurt. Aber ganz fix habe ich es noch nicht rausgelesen, dass es wirklich so ist. Wäre natürlich schade, wenn so ein Schwergewicht mitunter, also von den Startups, es ist ja jetzt kein Startup mehr, aber von denen, die wirklich in den letzten Jahren richtig was weitergebracht haben, wenn die nicht in Wien an die Börse gehen würden, weil so ein innovatives Tech-Unternehmen wäre natürlich super cool. Anscheinend sollte der Börsengang, was man so liest, zwischen 4 bis 5 Milliarden liegen. Also von der Größe her wäre das zwischen der Unica und der Voestalpine. Also da reden wir schon von einem Big Player für Österreich, kann man echt nichts sagen.
Wäre das so Top 5 oder
in welchem Bereich? Nein, Top 5 nicht, so Top 10 würde ich jetzt, glaube ich, sagen. Warte mal,
also so 40, Durchschnitt.
Ja, auf jeden Fall schon nicht das kleinste im ATX vom Ding her oder am österreichischen Kapitalmarkt, also eher in den Top 10, Top 15, also Top 20 muss es sein, weil es halt theoretisch über der unter der Föst und über der Unica wäre. Also da sind wir schon in großen, das ist schon ein großes Unternehmen, also brauchen wir nicht reden, gell? Also wir werden jetzt einmal sehen, wie es ausschaut. Man liest, dass es im ersten Halbjahr 26 noch soweit sein soll. Also Infos wird es auf jeden Fall geben, wie es dann ausschaut. Sind wir auf jeden Fall gespannt, was da passieren wird, weil es natürlich echt interessant ist, wo es da hingeht. Das ist eines der wenigen großen Unternehmen in Österreich, das einen Börsengang plant. Ja, spannend.
Da würde ich gerne ergänzen, die Frage, die wir wahrscheinlich dann sehr bald bekommen werden, soll ich bei Bitpanda in das IPO investieren? Soll ich jetzt in die Bitpanda-Aktie investieren, wenn sie dann da ist? Und da möchte ich gerne aufgreifen auf eine der vergangenen Folgen, wo du, glaube ich, mit Markus gesprochen hast, wo ihr über IPOs und so gesprochen habt. Und da möchte ich auf einen Punkt hinweisen. Wir kleinen Privatanleger haben ein ganz anderes Interesse als die Investmentbank, die Bitpanda an die Börse bringt. Weil der Tag des IPOs, des Initial Public Offerings, also der erste Tag, wo das Unternehmen an der Börse gehandelt wird, das ist der Tag, an dem das Unternehmen das einzige Mal, außer es gibt Kapitalerhöhungen, Kapital einsammelt, Geld bekommt. Das heißt, was ist das Ziel von dem Unternehmen, von Bitpanda, beziehungsweise von der Investmentfirma, die Bitpanda an der Börse raufbringt? Naja, möglichst eine hohe Bewertung zu erzielen. Das heißt, umso teurer sie quasi Bitpanda bepreisen können, desto mehr Kapital ziehen sie quasi heraus. Das heißt, das die Investmentbank hat dann einen guten Job gemacht, wenn Bitpanda mehr oder weniger am ersten Tag eine sehr hohe Bewertung hat und dann der Kurs eher ein bisschen fällt. Warum? Naja, dann hat Bitpanda im Prinzip sehr viel Geld einsammeln können für sich. Würde der Kurs dann quasi nach dem IPO sofort um 20%, 30%, 40% steigen, wie es bei einem der letzten IPOs, ich weiß nicht mehr, welcher Firma, das war ja jetzt im Podcast drüber gesprochen, aber da war, weißt du noch, Philipp, die Firma?
Ich weiß gar nicht mehr, es war, glaube ich, auch irgendeine Kryptofirma, wir sind durch, da war es Amerika oder China, ich weiß nicht genau.
Ja, und da war es halt so, die hatten das IPO und der Kurs ist gleich um 80% gestiegen. Und da fiel eben die Aussage, ja, das war ein super IPO. Nicht für das Unternehmen, das an die Börse gegangen ist, weil das Unternehmen, das an die Börse gegangen ist, hat quasi unter Anführungszeichen nichts von diesen Kurssteigerungen. Natürlich die Eigentümer, die quasi noch ein paar Anteile halten, die freuen sich. Aber das Unternehmen selbst partizipiert dann von diesem Kapital, von dieser Marktkapitalisierung, die da geschaffen wird, eben nicht. Das heißt, Vorsicht bitte, wenn man nahe zum IPO in Unternehmen investiert, immer im Hinterkopf haben, die Investmentbank, die das Unternehmen an die Börse bringt und wir als Privatanleger haben in den ersten Tagen ganz unterschiedliche Interessen und natürlich möchten die immer möglichst viel Geld einsammeln und eben eine möglichst hohe Bewertung haben. Wir als Anleger, als langfristige Anleger, wir wollen immer möglichst günstige Bewertungen haben, wo wir uns quasi Anteile eines Unternehmens sichern und die besten Zeitpunkte, die sind seltenst direkt in den ersten Wochen eines neuen gelisteten Unternehmens.
Ja, es wird 2026 vielleicht, also wenn der Bitpanda IPO passieren wird, gibt es ja wahrscheinlich mehrere IPOs noch, was so geplant sind oder was in die Spekulation sind. SpaceX haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Da reden wir aber dann schon von 500 Milliarden bis 1, irgendwas Billionen, was sie so planen. Also das sind ganz andere Dimensionen. DeepL ist möglicherweise ein Börsengangskandidat. Dann haben wir noch irgendwas gelesen, eine andere, also die mehrere KI-Firmen, also OpenAI haben schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass ein Börsengang interessant sein könnte. Also es wird 2026 vielleicht wieder die ein oder anderen Börsengänge geben, riesige, aber vielleicht auch eben sowas wie Bitpanda, für uns in Österreich auch groß, oder halt dann Frankfurt. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend.
Kannst du dich noch erinnern, Philipp, 2021 war ja auch so ein IPO-Hype und da ist sogar ein IPO-ETF aufgelegt worden. Ja, und das ist halt das Perverse, weil die hatten da im Prinzip, jetzt muss ich kurz nebenbei schauen.
Aber waren ja nicht damals auch so IPOs von so diesen Specs, habe ich geheißen, was da diese leeren
genau,
Hüllen, wo ja auf einmal alle geglaubt haben, das wird jetzt, da geht irgendwas an die Börse, wo eigentlich nichts dahinter ist, wo eigentlich nur heiße Luft an die Börse geht auf die Art, was ja ziemlich abgestürzt ist, wieder einige davon. Es war ja da zu dem Zeitpunkt ungefähr, oder?
Genau, das war alles in dieser Bubble. Und das ist wieder so dieses schöne ja, Lehrbeispiel sozusagen, wenn wir gerade einen Hype haben, versucht halt jeder irgendwie mitzuverdienen. Und natürlich hat sich da irgendein ETF-Anbieter gedacht, gut, ich baue einen ETF, der die Entwicklung von Aktien, die quasi frisch an der Börse sind, trackt. Und jeder, der jetzt quasi mal auf Just ETF gibt oder einfach auf Google sucht, First Trust US IPO Index, UCITS, also das heißt, du kannst da sogar in Europa handeln, der wird draufkommen, dass es ein ziemliches Schrottprodukt ist. Und ja, in den letzten 5 Jahren eine Performance von 37,8% ist jetzt nicht so der Wahnsinn, vor allem wenn man bedenkt, dass von ja eigentlich 1. Jänner 22 bis zum 5. November 24 das ganze Ding im Minus war, bis zu minus ja 20-30%. Also wirklich nicht schön ausgeschaut, die ganze Rendite. Und ich vermute, da hat sich die Indexregeln ein bisschen verändert. Weil jetzt haben wir das Unternehmen drinnen sogar wie, wo stehen sie? Hier, IBM, Warner Bros. Ist drinnen, Constellation Energy, Palantir und dann halt auch so typische IPO-Dinger, die es halt damals gab, Roblox, DoorDash, AppLovin, GE, Vernova, noch nie gehört, vielleicht kennt das ja wer in den Kommentaren, aber auf jeden Fall absolut keine gute Idee, in so ein Produkt zu investieren. Also ich glaube, ist mittlerweile eine der schnellsten Arten, das Geld zu verlieren.
Vielleicht begreifbarer noch der Porsche-Börsegang, 2022 minus 50% seit Börsengang, das hat schon hart dann, es tut dann schon weh, gell? Ja, aber so ist das, gell? Also ja, Börsengänger sind halt nicht unbedingt das Beste. Also wir werden es uns einmal anschauen natürlich, wenn Bitpanda wirklich an die Börse gehen sollte, wie es dann ausschaut, aber wir dann, wenn es groß genug ist in den diversen Indizes drin sein, wobei mit der Größe in an MSCI World halt eher nicht. Also eigentlich
nein, das sind auch nur zwei Österreicher drin.
Wir haben jetzt schon geredet, einmal was erste Group und einmal OMV, glaube ich, ausgesagt.
Genau, wobei, wenn das, die erste Bank ist ja mit 0,4% drinnen als Finanzgewicht. Und, also gut, naja, dann werden ja die anderen Banken müssen ja noch den Vorrang haben, weil Bitpanda wird wahrscheinlich als Finanzinstitution oder Technologie gewertet. Das ist dann die Frage, wo man, in welcher dieser globalen Klassifizierungen man dann Bitpanda hineinsteckt.
Also es wird auf jeden Fall spannend, die 26 Jahre im Sinne von Bitpanda Börsengang womöglich, reine Spekulation.
Wir werden dabei sicher noch das ein oder andere Mal über Bitpanda sprechen, vielleicht auch ziemlich nah, weil ich habe gehört, Philipp, eine Brieftaube ist bei mir am Balkon gelandet und die hat mir gezwitschert, da gibt's bald große News.
Bin gespannt. Gehen wir weiter, ich habe schon kurz angesprochen, dass man das Bitpanda, wenn der Börsengang echt so 4 bis 5 Milliarden sein wird, dass sie dann zwischen Unica und Voestalpine sich einreihen würden von der Größe her in Österreich. Und da kommen wir gleich zum Österreich-Block, nämlich da geht es heute um die Unica. Ja, das ist der nach Market Cap zweitgrößte Versicherer in Österreich. Und warum kommt heute Unica vor? Weil es neue News dazu gibt. Sie kooperieren jetzt mit Lucky Car. Lucky Car ist so eine Auto-Werkstattkette und für jeden Unica Kfz-Versicherten für die Dauer von einer Reparatur bei Lucky Car gibt es dann ein Leihauto. Also das soll so der neue Benefit sein. Auch Vorteile wie Bevorzugung bei der Terminvergabe für die Unica-Kunden. Also wenn du jetzt Unica Autoversicherung hast, wirst du davon wahrscheinlich in welcher Form auch immer profitieren. Lucky Car hat in Österreich schon 64 Standorte. Die Chance ist also gut, dass du als Unica-Kunde relativ zügig einen Termin kriegen wirst. Also ich gehe mal davon aus. Und ist halt die Frage, ob das nur für Vollkaskoversicherte sein wird oder auch für diese mit der Kfz-Assistance, oder das heißt, was man ja dazu hat in den meisten Fällen beim Auto, damit man abgeschleppt wird, wenn es irgendwo stehen bleibst. Auf jeden Fall spannend. Was ist jetzt Unica? Ist, wie gesagt, vom Börsenwert her zweitgrößter Versicherer in Österreich, von der Marktdurchdringung aber führend mit ein paar Prozentpunkte vor der VIG. Und sie haben aktuell mehr als 17 Millionen Kunden in 14 Ländern. Also ein wichtiger Player für den österreichischen Kapitalmarkt. Knapp 5 Milliarden groß. Also wie gesagt, der Reiz, also 4,9, glaube ich, sind es aktuell. Im Jahr 2024 ein Umsatz von 7 Milliarden bei 350 Millionen Nettogewinn. Also schon schöne Stange Geld, was die da reinwirtschaften. Da kann man sich schon mal so Kooperationen erlauben. Und 2025 hat man mit Unica auch gut verdient als Anleger, 100% fast, 97 waren es, auf 5 Jahre, das ist immer das Spannende, der Total Return, also was man wirklich damit verdient hat, Kurs plus Ausschüttungen, 167%, das ist schon ein Wahnsinn, 21% pro Jahr, ja, starker Titel, andere waren aber stärker in den letzten 5 Jahren, auch aus Österreich, aber natürlich ist das Vergangenheit, wenn man dabei war, gut, wenn nicht, auch gut, kann man es eh nicht ändern. Aber deswegen haben wir schon mehrmals angesprochen, wenn man da zum Beispiel mit Sunrise investiert oder mit anderen Fonds, die halt Österreich-Fokus oder Europa-Fokus haben, hat man auch da mit profitiert, weil es ein großer und wichtiger Player in Österreich ist. Ich habe es nicht im Depot, die Unica. Matthias, du auch nicht? Ja, du, doch, Unica ist im Depot?
Doch, ja, stimmt. Ja, ich habe noch die Unica und zwar, das ist so eine, ich nenne es jetzt mal Trading-Position, die ich gekauft habe, als der Trump die Zölle angekündigt hat. Da ist ja alles runtergegangen und da habe ich unter anderem auch die Unica gekauft. Ja, hat sich gut erholt. Ich glaube, ich bin jetzt plus 50% oder 60%. Dividende habe ich auch mitgenommen jetzt im Sommer. Und ich werde die aber demnächst veräußern, wenn ich plane einen größeren Kauf demnächst von, ja, einem, nennen wir es Verbrauchsgegenstand. Und da werde ich dann die Unica und andere Aktien auch veräußern, die, wo ich so kleinere eben Investments hatte bei der Ankündigung der Zölle.
Also kaufst du ein Flugzeug, damit du das nächste Mal nicht mehr so teuer reisen musst mit den Tickets?
Genau, also ich wollte jetzt nicht angeben, aber genau, also Privatjets, um schneller quasi in Mallorca zu sein.
Um einiges teurer, aber schneller. Also ich persönlich habe die VIG im Depot, also nicht die Unica, habe mir damals zu Corona, wollte ich mir tatsächlich die Unica mal reinlegen, habe ich es nie gemacht. Wäre schon gut gewesen, aber ist halt so. Dafür habe ich es halt natürlich, haben wir eh schon mehrmals angesprochen, auch bei Sunrise mit dabei im Depot, weil die haben ja einen relativ starken Österreich-Fokus auch. Also bin ich eh mit dabei. Ja, und das war eigentlich der Österreich-Block heute. Ja, passend.
Ja, ich wüsste.
Übernimm du einmal,
ja,
Matthias.
Ja, gerne. Also ich würde jetzt noch was ergänzen, passend zum Österreich-Blog. Und zwar möchte ich liebe Grüße ausrichten. Unter anderem liebe Grüße an Malte. Er hört uns jede Woche und folgt uns auch schon wirklich sehr lange auf Instagram und supportet uns da immer fleißig mit Likes, mit Kommentaren. Also
danke, Malte.
Das sehen wir, das genau, wirklich super. Vielen Dank. Grüße auch an unsere Freunde von der Wiener Börse. Also da haben wir auch diese Woche uns wieder zu ein paar spannenden Themen ausgetauscht. Da wird auch demnächst das ein oder andere kommen. Beste Grüße in die Gusshausstraße, ins Sunrise Office. Auch da freuen wir uns, wenn wir dieses Jahr wieder einige coole Inhalte zusammen umsetzen. Sowas wie die ganzen Interviews mit dem Thomas Nies, Gründer und Fondsmanager bei Sunrise Capital. Die sind, und das kriegen wir immer wieder als Feedback, wirklich sehr, sehr beliebt in der Community. Aber wir freuen uns auch, die Daria vors Mikrofon zu holen. Die Daria ist Community- und Content-Managerin bei Sunrise Capital. Und auch das werden sicher tolle Folgen. Und zu guter Letzt natürlich auch liebe Grüße an all meine Studienkollegen und Freunden, die hier zuhören. Ich freue mich wirklich immer über WhatsApp-Nachrichten mit Feedback zum Podcast. Also in diesem Sinne, ja, und da bin ich auch immer wieder überrascht, quasi, wer da alle zuhört. Weil wir sehen am Ende des Tages nur eine Zahl, hat so Zahl XY hat Podcast aufgerufen. Aber es freut uns natürlich immer wieder, wenn wir dann rund um diesen Podcast persönliche Nachrichten bekommen. Möchtest du auch noch jemanden grüßen?
Ja, aber weil du gerade Studienkollegen gesagt hast, da habe ich noch eine gute Story, eine gute Geschichte. Ich war letzte Woche auf der Wirtschaftsuni Wien im Kompetenzzentrum für Finanzbildung. Ja, das gibt's wirklich. Da hat mir die Direktorin, die Julia Ries, eingeladen. Super cool war das. Sie hat mich eingeladen, damit ich da ein bisschen unsere Sichtweise, unsere Vision und das Thema Finanzen einfach greifbar ein bisschen vermitteln kann. Aus erster Hand, also Praxisbezug. Und es waren echt viele Fragen, was super, super lässig war. 3 Stunden dort. Viele Fragen, viele Eindrücke auch. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen ein bisschen die Augen öffnen können. Für mich ist immer ganz wichtig, das Thema Mitverdienen im Alltag, also das halt so greifbar wie möglich zu machen. Und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat. Und das sind ja angehende Lehrer mitunter. Das heißt, die werden in Zukunft auch unsere Kinder oder eure Kinder das Thema Finanzbildung näher bringen. Das heißt, dass man das Sparbuch nicht das höchste Gefühl ist, sondern dass es mehr gibt, dass man auf die Entscheidungen leichter im Leben treffen kann. Also die Kinder lehren fürs Leben, das, was wir alle die ganze Zeit versuchen und machen. Also es ist eine gute Sache und da wird sich das ein oder andere sicher noch rauskristallisieren in Zukunft. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, auf das nächste Event auch, was sie wieder veranstalten. Und die haben mich auf jeden Fall zur Verfügung gestellt, dass ich da bei jeder Lehrveranstaltung, wo sie mich brauchen können und wo ich meine Expertise geben kann, auch gern wieder fragen können, ob ich Zeit habe. Also wenn ich Zeit habe, komme ich natürlich sehr gern hin. Coole Sache, nett das Ganze auch aufbereitet und ja, war wirklich cool.
An der Stelle auch noch der Hinweis, wir haben ja auch vor ein paar Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass wir jetzt Workshops in Unternehmen durchführen, gemeinsam mit einem Bildungsanbieter aus Oberösterreich. Und da freuen wir uns auch natürlich immer, wenn Anfragen uns erreichen an office@finanzenverstehen.at. Und sehr zu unserer Freude haben wir schon die erste Buchung erhalten. Also wir sind im April im wunderschönen Land Tirol und dürfen dort eine Kleingruppe an Lehrlingen da dürfen wir eben einen Workshop zum Thema Finanzbildung oder Finanzfit heißt der Workshop. Da geht es um das Thema erstes Gehalt, Brutto, Netto, Ausgaben managen und so weiter und so fort. Also wirklich den Grundstein einfach legen, um ein gesundes Verständnis zum Thema Geld zu haben. Und auch da der Hinweis eben erneut, jeder, der da jemanden kennt, wo das eventuell interessant sein könnte, wir freuen uns über jegliche Kontaktaufnahme. Philipp, wir sehen mit der Zeit, ist eigentlich theoretisch, ja, eigentlich gut fortgeschritten. Der Community-Blog ist ja heute ein bisschen länger. Wir haben ja 2 interessante Fragen bekommen. Einmal per Mail, einmal direkt bei Spotify. Wollen wir damit gleich weitermachen?
Ich würde schon sagen, das geht sich, glaube ich, ganz gut aus, weil eigentlich sind sogar 3 Fragen, wobei die dritte ist ein bisschen auf die zweite auch drauf. Und ich würde gleich mal anfangen mit der ersten Frage, die ist nämlich kommen. Und da ist geschrieben worden, dass eine Freundin von der Anfragenden, die gesagt hat, dass sie gerade aktuell 11% Zinsen bei Strategy Stretch bekommt. Und wenn man das gedacht hat, ist mir schon mal, sind einmal die Alarmglocken aufgeleuchtet, weil Cybercrime-Ermittler, was der 11% Zinsen, da bin ich gleich hellhörig geworden, habe mir mal ein bisschen schlau gemacht, weil Strategy, das hat mir jetzt gleich am ersten Moment nichts gesagt, aber dann bin ich draufgekommen, ah ja, MicroStrategy, was früher jetzt heißt Strategy, und das Strategy Stretch dürfte anscheinend ja deren Aktie oder so eine Mischform sein. Und da habe ich das einmal angeschaut, und das Problem war, was auch noch drin war in dieser Mail, also einmal zu der Person, die die Mail geschrieben hat, die hat auf jeden Fall geschrieben, sie ist Privatanlegerin und sie macht Buy and Hold, also sie ist voll im langfristigen Finanzaufbau drin, super Sache. Und da habe ich gleich gewusst, sie kennt sich aus, und sie hat sich nur gedacht, okay, da gibt's was sie gehört hat, und sie möchte einfach mal nachfragen, was das sein könnte. Und das haben wir natürlich gleich auch aufgegriffen, weil wir halt gern solche Sachen dann erklären und schauen, dass wir das halt den anderen auch vermitteln können. So, jetzt hat die Freundin aber geschrieben, dass sie 11% Zinsen bekommt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie kann das sein und was ist das überhaupt? So, MicroStrategy, wie gesagt, oder jetzt Strategy ist eine Firma. Das heißt, die gibt keine Zinsen, es ist keine Bank. Was machen die? Die kaufen, also die eigentlich sind es eine Softwarefirma, die Software verkaufen. Mittlerweile ist das aber das kleinere Geschäft oder der kleinere Fokus. Jetzt kaufen sie Bitcoin und das in Massen, also wirklich. Und die kaufen es eben mit Krediten, also voll kreditgehebelt, aber auch mit den Geldern der Investoren, der Anleger. Das heißt, wenn der Bitcoin-Kurs steigt, und das ist ja die Vision und das Ziel vom Michael Saylor, das ist dort der CEO, dann könnte es gut funktionieren in Zukunft. Wenn nicht, hat das Unternehmen ja extrem viel Bitcoin, die aber nichts abwerfen. Ne? Und in dem Fall ist es kein Zins, was ausgezahlt wird, sondern eigentlich die Dividende. Das heißt, wie wir alle wissen oder viele von uns schon wissen, eine Dividende ist kein Zins. Zins ist etwas Fixes, was die Bank sagt, du kriegst 2% Zinsen aufs Jahr gesehen, und das ändert sich im Normalfall nicht unbedingt. Eine Dividende ist etwas, also eine Gewinnausschüttung oder Ausschüttung vom Unternehmen. So, heißt, die ist nicht fix. Wenn das Unternehmen keine Gewinne macht oder kein Cash im Hintergrund hat, das was ausschütten kann, dann gibt es ja keine Dividende. De facto heißt das, dass man, wenn keine Kohle da ist zum Ausschütten, diese 11% auch vielleicht gar nicht mal ausschütten kann, wenn es nicht möglich ist. Matthias?
Aber bekomme ich das jetzt, wenn ich die Aktie halte, oder muss ich da ein Produkt kaufen? Weil wenn ich jetzt auf Trade Republic schaue und auf Strategy gehe, dann sehe ich ja keine Dividendenrendite. Also da gibt es ja nichts. Ist das sein eigenes Produkt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Meines Erachtens nicht ganz klar hervorhebend bei der Website von Strategy. Es schaut so aus, als würden die so ein Yield hergeben, also irgendein Kredit, eine Zinsen. Auf der anderen Seite musst du aber die Aktie kaufen, die irgendwie so eine Mischung aus Aktie und Anleihe ist. Also Preferred Stocks heißt das. Das ist, wenn man es übersetzt, wäre es Vorzugsaktie, was so im Europäischen ganz besonders bedeutet, wie in Amerika anscheinend. Das ist so eine Art eine Mischung aus Aktie und Anleihe. Ist für mich auch nicht so wirklich bekannt. Aber ja, also ein ganz interessantes Konstrukt. Ich weiß nicht, das gibt es, glaube ich, in Europa gar nicht so wirklich.
Vielleicht so in die Richtung Wandelanleihe.
Ja, möglicherweise so in die Richtung.
So, weil da kriegst du auch einen fixen Zins und kannst aber dann entscheiden, irgendwie, ob du dann deine Anleihe, dein Fremdkapital in Eigenkapital umwandelst.
Genau,
weil,
also ganz interessante Geschichte, also absolut nichts für mich und wahrscheinlich für die meisten auch nicht. Was man aber natürlich jetzt sagen muss, so diese 11%, gell, was die da haben, das kommt ja nicht aus den Gewinnen, das geht ja nämlich nicht aus. Die machen nicht so viel Umsatz mit ihrer Software, und auf der anderen Seite haben sie hohe Kreditkosten zum Zahlen, weil sie ja damit Bitcoin kaufen. Jetzt haben die anscheinend eine Rücklage von 2,5 Milliarden nur für diese Auszahlung. Jetzt ist aber so, dass der Michael Saylor ja Bitcoin einkauft, aber nicht verkauft. Weil er geht ja davon aus, und da gibt es gewisse Aussagen von ihm, dass der Bitcoin in den nächsten Jahren auf 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen gehen wird. Also der spekuliert auf den Bitcoin-Kurs. Jetzt hat er aber einige Monate, ich glaube so 20, 30 Monate, wo er anscheinend mit dem Geld noch auskommt. Das heißt, wenn er nichts einnimmt und wenn keine anderen Faktoren passieren, kann er diese Ausschüttung irgendwie noch halten. Aber weißt du, wie man es jetzt ja immer sieht, irgendeine neue geopolitische Lage oder irgendwas anderes, kann es von heute auf morgen auf einmal wieder irgendwas Neues kommen und dann ist der Cash weg. Das Unternehmen ist nicht unbedingt profitabel oder eigentlich gar nicht, glaube ich, was ich so rausgelesen hätte. Somit ist das eine reine Spekulation, dass das irgendwie aufgeht. Wenn der Kurs jetzt längerfristig unter 20.000, 30.000 vielleicht fliegt oder unter 50.000 US-Dollar beim Bitcoin oder Euro, ist ja wurscht, dann kann das wirklich eine Bredouille kommen. Also am Ende des Tages ist das kein Unternehmen, wo du sagst, das ist ein profitables Unternehmen, das irgendwie ihr Geschäft aufbaut, sondern es ist ein reines Spekulationsobjekt auf dem Bitcoin-Kurs. Am Ende des Tages kann ich Bitcoin auch kaufen, ganz normal, und auf den Kurswert spekulieren. Also brauche ich nicht in ein Unternehmen, was komische Praktiken meines Erachtens macht. Es ist auf jeden Fall kein Betrug, was ich so rausgelesen habe, aber es ist hochrisikobehaftet, also meines Erachtens, und absolut nichts für einen, der langfristig anlegen möchte. Für mich persönlich ist es nichts. Matthias, für die?
Und vor allem, es ist ja auch nichts für eine Person, die jetzt noch keinen globalen Aktienfonds hat.
Genau.
Also das sollte auf keinen Fall das allererste Investment sein oder der allererste die allererste Berührung mit dem Thema Geldanlage.
Genau.
Und weil da sind wir schon in einem sehr spezifischen, in einer kleinen Nische drinnen.
Genau, und wie gesagt, wie man sagt, das sind 11% Zinsen. Also das ist etwas, das ist nicht realistisch im Normalfall, dass man das wirklich lang durchhaltet. Und in dem Fall ist es eher eigentlich eine Dividende aus diesem Konstrukt. Und wie gesagt, das ist nur hinterlegt mit dem Cash, was sie am Konto haben, sozusagen. Und im Worst Case müsste er dann vielleicht die Bitcoin, was er hat, verkaufen, was ja dann wieder gegen seine Vision spricht eigentlich. Ich weiß aber nicht, wo das hinführen soll, weil irgendwann muss er das ja mal verkaufen oder keine Ahnung, wo das denn hingeht. Ist dann wirklich Bitcoin das die einzige Währung in seiner Vision? Ich weiß es nicht genau. Spannend seine Ansichten, aber meines Erachtens, so wie du sagst, absolut nichts für einen Starter, für einen Anfänger. Das hat aber die Mail-Schreiberin auch genauso eigentlich geschrieben, dass sie in ETFs investiert und breit gestreut und das einfach nur aufgeschnappt hat und das einmal fragen wollte. Also super Sache, sie kennt sich schon gut aus, also sie investiert breit gestreut. Aber wie gesagt, für einen Anfänger ist das einmal absolut nichts. Für mich wäre es auch nichts, das wäre mal viel zu risky und interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich Bitcoin haben will, dann kaufe ich es direkt und schaue das nicht über Umwege von Unternehmen, weil was passiert, wenn das Unternehmen pleite geht, dann ist die Aktie auch wertlos. Dann habe ich meine 11% vielleicht gekriegt für ein paar Monate oder wie auch immer. Der Kurs ist aber gefallen, habe vielleicht 100% oder 99% Minus gemacht. Also kannst du die Zinsen oder die Dividenden auch schon wieder aufzeichnen. Von dem her, meines Erachtens, macht das keinen Sinn. Aber ja, so ist es.
Ja, wer sich die Aktie letzte Woche gekauft hat, der hat seine 11% schon verloren. Also der braucht jetzt quasi 22%, dass er wieder beim Einstandskurs ist.
Super.
Also ja, und ein erfolgsversprechendes Rezept ist ein anderes.
Genau, die 11%, das heißt ja aufs Jahr gesehen. Das heißt, damit die 22% muss er dann übers Jahr bringen. Ja, also nichts für uns. Das ist zu spekulativ.
Ja, vor allem ist es auch deswegen blöd, weil er seit dem Hoch im Juli 25 65% down ist. Also
super.
Ja, wir werden sehen, ob wieder andere Zeiten kommen. Aber auch da, ich habe in der Presse ein Interview gelesen mit dem aktuellen Bitpanda-CEO, mit dem Lukas Enzersdorfer Konrad. Der hat nämlich da unter anderem zum Thema, ist Bitcoin ein Hochrisiko-Investment? Fragezeichen, die Aussage getätigt. Das hängt davon ab, womit man es vergleicht, ja klar. Wenn man es mit anderen Assetklassen vergleicht, hat es viel mehr Volatilität und diese Volatilität ist halt das Risikoprofil, das gerade im Privatkundenumfeld als hoch zu sehen ist. Also der CEO eines der größten Kryptobroker Österreich oder des größten Kryptobrokers Österreich sagt, ja, er sagt nicht ja, aber er sagt, es kommt auf die Sichtweise an und sagt eben, dass es als hoch zu sehen ist. Und gleichzeitig sagt er zum Thema Bitcoin-Quote, die ideale Bitcoin-Quote, 1-5% des Veranlagungsportfolios. Also ich muss gestehen, ich hätte mir da ein bisschen eine andere Antwort erwartet, vielleicht so aus dem Ding heraus, dass halt ihr Kernbusiness unter Anführungszeichen Bitcoin ist. Und dann doch so eine unter Anführungszeichen konservative Ansage, die natürlich den aktuellen Stand der Wissenschaft wiedergibt. Also man kennt die Studien von BlackRock, von Vanguard und von, ja, da gab es ein Forscherteam, ich kann den Namen nicht aussprechen, die eben auch das so argumentieren, eben 2-3% als ideale Basis für den Bitcoin-Anteil im Depot. Aber das nur so als Ding am Rande. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage, die wir per E-Mail erhalten haben, Philipp. Und zwar, genau, als Rückmeldung auf unsere letzte Podcast-Folge, da haben wir ja über hohe Gebühren bei Hausbanken gesprochen, kam eben die Frage auf. Ich habe mich 2022 für ein Depot mit einem Investmentplan bei der Hausbank entschieden. Hintergrund war die Intention, einen eigenen Pensionssparer einzurichten mit 200 € pro Monat für die nächsten 35 Jahre. Nun habe ich im vorigen Jahr eine Sonderkondition erhalten. Diese Konditionen sind noch bis 30.06.26 befristet und sind wie folgt. Dann werden ihm Kosten aufgeführt. Nun habe ich im November begonnen, euren Podcast zu hören und mich für ein Depot bei Flatex und Sunrise entschieden. Bei Flatex einen breit gestreuten ETF und bei Sunrise zwei Sparpläne. Gratulation an dieser Stelle. Das ist natürlich, wenn du dein Geld selbst verwalten möchtest, eine fantastische Wahl. Nun kommt er zur Frage. Wie soll ich weitermachen? Macht es Sinn, das Geld im Depot der Hausbank liegen zu lassen, um dort nichts mehr dazu zu kaufen? Sollten die ETFs verkauft werden bzw. zu Flatex transferiert werden, da kommen auch wieder Kosten, Verkaufskosten bei der Bank, KEST, zum Tragen. Und der Vollständigkeit halber weiter wie bisher, wo die Kosten bei Flatex geringer sind. Wahrscheinlich hat er da gemeint, weiter wie bisher, ja.
Man muss aber dann noch vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, wie hoch die Kosten sind, weil sonst ist es ein bisschen wenig Information, glaube ich, oder? Also Depotführung pro Monat, also 1,99 €, das ist schon einmal weit mehr wie bei Flatex, weil das ist null. Dann der Kauf über diesen Sparplan, 3,25% vom Kursgeld, also ich gehe mal davon aus, dass er die Sparsumme meint, möglicherweise, ja. Also 3,25% vom Sparplanvolumen, sage ich jetzt einmal, ob das so stimmt. Und dann Kauf in der App, also wenn man aktiv kauft, nicht über einen Sparplan, 6,99 € plus 0,45 € vom Wert und das verkauft genauso. Und alle Entgelte steht dann auch dabei, zuzüglich 20% US. Das heißt, da kommt nochmal was dazu, anscheinend. Das heißt, wir reden da von Depotführung pro Monat 2 € plus minus. Sind im Jahr 20 €, 24, 25 € mit den Dings. Und pro Sparplan, wenn du 100 € Sparplan hast, in dem Fall der 200, bei fast 7 € nochmal für die Sparplansumme. Das heißt, im Monat mit einem Sparplan sind wir bei 9 €, 10 €. Boom.
Jeden Monat.
Jeden Monat. Von die 200, ja. Das heißt, das sind im Jahr 120, 130 €, wenn du was verkaufst, vielleicht dann oder einmal, bist du wahrscheinlich bei zwischen 120 bis 150 Euro. Nur, dass du dort ein Depot oder ein Sparplan haben darfst. Das ist schon.
Haben darfst, das ist eine gute Sache. Und vor allem, das ist ja der Punkt, die Konditionen sind befristet. Also, das sind jetzt die Sonderkonditionen.
Das heißt, normal ist es noch teurer. Also, das ist genau. Schon, also, die Voraussetzungen oder die aktuellen Kosten sind schon hoch.
Würde ich auch so sagen und vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück. Warum ist das so? Und warum vielleicht auch der Zeitpunkt 2022 mit dem Sparplan mit der Hausbank? Es war ja so, wir hatten ein negatives Zinsumfeld. Das heißt, für Geld, das auf der Bank gelegen ist, haben die Banken oder bei Privatkunden draufgezahlt. Das heißt, wir haben gesehen 2020 bis eben 2023, dass verstärkt Privatkunden solche Sparpläne, solche hauseigenen Investmentfonds verkauft wurde. Warum? Naja, jedes Geld, das auf dem Kundenkonto liegt, kostet der Bank Geld. Wenn jetzt aber die Bank es schafft, auch nur einen Teil davon, dass der Kunde das Geld dann monatlich in einem Sparplan investiert, was ja grundsätzlich eine super Sache ist, hat die Bank dadurch weniger Kosten. Im Gegenteil, durch solche hauseigenen Produkte hat dann halt auch die Bank zusätzliche Einnahmen, quasi von der Kunde kostet mich Geld, weil er Geld liegen hat, bin ich dann bei der Bankseite zu, ich habe den Kunden in ein Produkt von mir gebracht, wo ich circa 1-2% mit dem Kunden verdiene. Und deswegen haben halt auch ganz, ganz viele Leute von ihren Bankberatern oder Bankverkäufern solche Produkte verkauft bekommen, weil es eben in dieser Zeit ein blödes Geschäft für die Bank war, wenn sie eben für Kundeneinlagen Geld bezahlt haben. Und die Sache ist jetzt, also die Frage von ihm im Prinzip ist jetzt, wie soll ich weitermachen? Das Depot bei der Hausbank einfach, also diesen Sparplan pausieren und stopp, soll ich es rüberziehen oder einfach weiterhin dort besparen und Flatex Sunrise besparen? Die Frage ist im Prinzip auch dieselbe Frage wie diese dritte Frage, die der Philipp schon angekündigt hat. Wie kann ich einen teuren Fonds bei meiner Bank in ein kostengünstiges Investment umwandeln? Leider umwandeln geht eben gar nichts, weil du kannst entweder alles verkaufen und quasi neu kaufen oder du kannst auch, zum Beispiel wenn du bei der Bank einen ETF hast, theoretisch diesen ETF übertragen in ein anderes Depot. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ganz wichtig. Wir können da keine Entscheidung abnehmen. Wir wollen nur unsere Gedanken teilen und auch unsere Erfahrungen teilen. Ich persönlich kann von meiner Seite aus erzählen, dass ich ebenfalls bei der Hausbank einen Fondssparplan hatte. Ich hatte 2 Fondssparpläne oder es waren vielleicht sogar 3. Die habe ich dann alle verkauft. Ich habe da komplett den Schlussstrich gezogen und auch das Depot bei der Bank gekündigt. Warum? Im Prinzip, selbst wenn ich die Produkte weiterlaufen lasse, fallen ja manche Kosten wie Depotentgelt Kontoführungsgebühr fürs Verrechnungskonto und die laufenden Kosten des Produkts immer noch an. Und wenn ich dann aber nicht mehr einzahle, habe ich einen bisschen blöden Effekt, weil dann vermehrt sich ja das Geld auch nicht mehr durch Zuzahlungen, aber trotzdem werden die Kosten weiterhin abgebucht. Und das ist ein sehr trauriger Effekt. Ich habe einen Fonds nämlich sehr viel länger gehabt als die anderen und da ist am Ende wirklich nicht mehr viel übergeblieben. Das war ein extrem ein trauriges Erlebnis für mich, dass ich gesehen habe, okay, ich sehe jetzt quasi die Veränderung in Prozent zu meinem Einstandskurs vom letzten Jahr und das war halt also massiv, also wirklich massiv. Und für mich hat es dann nur Sinn gemacht, alles zu schließen, alles zu verkaufen. Ja, das heißt auch, Verluste zu realisieren. Das heißt auch zu akzeptieren, okay, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, okay, ich habe einen Blödsinn gemacht, aber damit quasi muss man leben, damit muss man zurechtkommen. Und ich habe dann persönlich eben für mich quasi meine Sparsummen oder meine Produkte so gewählt, dass ich weiß, in was investiere ich, dass ich mir eben über die Kosten bewusst bin, dass ich weiß, wo wird quasi mit mir verdient. Und deswegen habe ich heute einen globalen ETF-Sparplan bei Flatex und eben meine Fonds bei Sunrise Capital, weil da weiß ich ganz genau, wer verdient womit, was kostet mich der Spaß, was bleibt über nach Rendite. Und auch das möchte ich sagen, das habe ich letztens, liebe Grüße an Markus aus St. Pölten auf der Automesse in Wien getroffen, auch ein treuer Instagram-Follower von uns, habe ich mich eh unterhalten mit ihm und habe halt auch gesagt, so hey, Sunrise ist im Prinzip das einzige oder die einzige App, mit der ich über all die Jahre, wo ich jetzt anlege, noch keine Verlust gemacht habe. Mit allen anderen Apps, also jetzt Hausbank, Einzelaktien, ETFs, bin ich von der Performance her deutlich schlechter als mit Sunrise. Und bei Sunrise, und das ist auch, Philipp, ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, das ist die einzige App, das ist ja pervers eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, die dir anzeigt, wie hoch deine Rendite pro Jahr ist. Bei keiner anderen App, ich denke jetzt an Neobroker, und das ist ganz wurscht, welcher Neobroker, weil sie machen es alle nicht. Sie zeigen dir nicht an, was machst du unterm Strich für eine Rendite, inklusive der Dividenden, die du erhältst, inklusive der ausschüttungsgleichen Erträge. Du hast keine Möglichkeit herauszufinden, außer du trackst das wirklich sehr, sehr genau in irgendwelchen anderen Apps, herauszufinden, wie hoch ist deine Rendite pro Jahr. Und meine These ist es, sie wollen nicht, dass du diese Zahl kennst, weil sie extrem niedrig wäre und demotivierend wäre, so dass du dich eventuell sogar davon abwenden würdest.
Ja, absolut. Und was ich dazu noch ergänzen möchte zu der Frage, jetzt angenommen, wir gehen jetzt wirklich von den 120 Euro im Jahr aus, die Depotkosten plus die Kauf-, also Investmentkosten sind, dann, und das seit 2022 läuft, das heißt 4 Jahre, da reden wir von fast 500 Euro, die schon die Bank kassiert hat mitunter, die eigentlich in deinem Investment schon fehlen und zuzüglich kommen dann auch noch die Fondskosten, die laufenden, das ist ja gar nicht angeführt, die wahrscheinlich, wenn man dort Bankfonds kauft, wahrscheinlich über 1% sein werden. Also ich gehe mal stark davon aus, in die 4 Jahre 500 Euro unter Anführungszeichen Verlust ist vielleicht das falsche Wort in dem Fall, aber halt, was nicht angekommen sind von deinem Kapital für die weitere Veranlagung, das ist schon nicht wenig, ne, in 4 Jahren.
Man muss auch beachten, vor allem bei aktiv gemanagten Fonds oder auch bei ETFs, die Kosten, das ist ein bisschen tricky, weil du siehst diese Kosten ja nicht. Du bekommst jetzt nicht einen Kontoauszug, wo steht minus 300 Euro zum Beispiel, sondern die Kosten von den Fonds sind immer schon im Kurs enthalten. Das heißt, der Kurs wird immer abzüglich der Kosten gehandelt, der aktuelle Börsenkurs, das Nettoinventarwert des Fonds. Das heißt, du siehst das jetzt auch gar nicht so schwarz auf weiß, außer du beschäftigst dich einmal. Du merkst es dann an deiner Rendite, dass zum Beispiel bei einem Vergleichstool, wo Fonds verglichen werden können, steht dann zum Beispiel, dieser Fonds hat, 9% im letzten Jahr erwirtschaftet. Wenn du dann denselben Fonds hattest und angenommen am 1.1. 10.000 Euro reingesteckt hast, wirst du dann trotzdem nicht diese 9% Rendite, die da in diesem Vergleichschart ausgewiesen sind, stehen haben. Warum? Naja, du zahlst ja auch die Gebühren und das ist quasi das, was dann noch bei deiner Performance abgezogen wird. Das heißt, du wirst dann nur noch 7,5, knapp 8% sehen im besten Fall. Und das ist leider, ja, so sind quasi diese Kosten unter Anführungszeichen versteckt ein bisschen, die auch dann das Zweifeln, ob ich jetzt das Richtige gemacht habe oder nicht, so ein bisschen ja gar nicht das aufkommen lässt, weil es ist ja nicht so wie bei anderen Sachen, wo man quasi eine Abbuchung am Konto sieht und sich denkt, puh, bei den Bankgebühren, Philipp, ich denke mir das jedes Mal, wenn ich die Abbuchung von unserem Firmenkonto sehe, was wir für bezahlen für, Spesen, ja genau. Jedes Mal, wenn ich so Spesen lese auf unserem Kontoauszug, denke ich, da könnte ich kotzen. Ja,
das ist auch,
und so ist es.
Oder zwei Essen, kannst du eigentlich sagen. Das ist
auch. Ja. Und so ist das eben nicht bei einem Vorsparplan bei der Hausbank. Wie gesagt, ich möchte auch da der Vollständigkeit halber genauso wie im Podcast vom letzten Mal dazu sagen, für viele Menschen ist der Vorsparplan bei der Hausbank, auch wenn er teuer ist, die deutlich bessere Wahl. Weil das Hin- und Her-Traden in einer Trading-App bei einem Online-Broker, das kann mit einem einzigen Fehlinvestment deutlich teurer sein als jeder Vorsparplan, den ich jemals kosten würde. Das heißt, ich muss auch immer ein bisschen so ehrlich zu mir selbst sein. Was bin ich für ein Anlegertyp? Kann ich Schwankungen aushalten? Ist das, was ich jetzt mache, bin ich davon überzeugt, dass ich das auch quasi im nächsten Jahr, im Jahr darauf festhalte an dieser Strategie? Weil wie gesagt, ich möchte es einmal wiederholen. Meine ETF-Sparpläne, meine Sunrise-Fonds, die laufen mittlerweile seit über 5 Jahren, noch bevor es Finanzen verstehen gab. Und ja, was soll ich sagen? Es hat sich nichts geändert. Außer dass meine Sparplansumme deutlich gestiegen ist, weil ich immer mehr Selbstbewusstsein, finanzielles Selbstbewusstsein aufgebaut habe, weil natürlich auch die Summen irgendwann einmal größer werden. Und ja, auch man kauft ja gerne auch einmal nach, wenn der Markt ein bisschen zurückgeht. Und das ist eben wichtig zu verinnerlichen. Bin ich dafür bereit, selbst die Verantwortung für mein Geld zu nehmen? Dann welcome, fühl dich wohl bei uns. Unsere Webseite, YouTube-Kanal, Podcast gibt dir alles Mögliche, was du brauchst. Wenn man aber nicht bereit ist oder wenn Leute im Umfeld nicht bereit dazu sind, das zu verkraften teilweise auch, dann bitte wirklich den Service der Hausbank nutzen. Die haben Leute, die beraten oder beziehungsweise die verkaufen und die können quasi für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen, weil wir können sozusagen keine Fragen zu individuellen Portfolios etc. beantworten, tun wir auch nicht, sondern immer nur unsere Erfahrungen teilen, Inputs geben, unsere Sichtweisen teilen. Das ist das, was wir machen können. Und ja, Philipp, somit mein Monolog zum Thema Hausbank wieder fertig. Möchtest du noch was ergänzen?
Weißt du, was ich bei der Frage cool finde? Man merkt, dass er sich damit beschäftigt und er hört uns seit November. Also die finanzielle Intelligenz in dem Fall, er weiß jetzt genau, auf was es schon drauf ankommt. Und er fängt an zum Überlegen. Das war vorher nicht der Fall, bevor uns jetzt gehört hat, sag ich mal, oder weniger der Fall. Und das finde ich cool, dass man so diese Entwicklung sieht. Er hat uns von November angefangen anzuhören und überlegt jetzt erst, wie kann ich es besser machen, für mich persönlich, weil ich jetzt sehe, die Kosten sind echt hoch und es gibt Alternativen, die besser vielleicht für mich sind. Und das finde ich cool. Deswegen, sind wir eigentlich, am Ende vom heutigen Podcast, Vollständigkeit halber, was weiter wie bisher. Matthias, dass du gerade irgendwas einschreiben, das hat mir gerade jetzt rausgebracht. Was wolltest du noch sagen?
Also nein, ich wollte nur sagen, schön, dass du das ergänzt hast, dieses Positive, weil ich verfall da immer so in meinen Trott und rede da halt meine Sätze runter, dass es eben eine schöne Entwicklung ist, selbst drauf zu kommen, okay, war vielleicht jetzt nicht die klügste Sache, die ich gemacht habe. Und ja, nach ein paar Jahren. Das
war bei uns genauso.
Ja, voll, genau, es war bei uns genauso.
Und erst,
man muss halt Fehler machen.
Und erst mit der Zeit hast du noch das ist ein schönes Wort, was du gesagt hast, die finanzielle Selbstbewusstsein, dass man das erst mit der Zeit aufbaut. Und da versuchen wir natürlich euch auch da ein bisschen mitzunehmen und in die Richtung zu treiben, weil du bist am Ende der eigene Glückesschmied, wie man sagt, ne? Und
genau, dein eigener Glück ist genau, wieder.
Also am Ende des Tages kannst du nur auf die verlassen und da ist halt das finanzielle Selbstbewusstsein ganz wichtig und da sieht man halt bei dieser Frage, da macht sich jemand Gedanken, der selbst den Weg finden will für sich selbst, wie er passt und nicht von irgendeinem anderen oder was ihm vielleicht zugeschanzt worden ist und deswegen freuen wir uns wieder auf die nächsten Fragen, aufs nächste Feedback oder sonst, was ihr so an Wünschen habt, schickt uns die einfach gern per Mail, über Spotify, über Instagram, wie auch immer. Aber mit der Brieftaube könnt ihr es auch schicken. Schauen wir, ob es irgendwo ankommt. Wir versuchen, wie ihr seht, immer wieder die Fragen zu beantworten, weil wir glauben, dass die vielen von euch helfen, weil viele davon oder die gleichen Fragen vielleicht haben und das vielleicht nicht so sich Fragen trauen. Also scheut euch nicht davor, das uns zu schicken, wenn euch irgendeine Frage im Kopf ist. Es gibt keine blöden Fragen, das hat man in der Schule immer schon gehört und das bei uns genauso, weil jeder hat einmal angefangen, auch wir. Und uns hätte das sehr viel geholfen, wenn wir früher schon diese Infos gehabt hätten oder eine Stelle gehabt hätten, die man diese Fragen stellen kann. Also schickt uns das. Das war's diesmal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann natürlich 5 Sterne. Würde uns immer sehr gern freuen. Und in diesem Sinne, Matthias, bis zum nächsten Mal. Danke.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.